Herzlich willkommen zu unserer heutigen Erkundung. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise, ja, eine Reise durch die Jahrhunderte, tief hinein in die Geschichte von Schottenstein im Idsgrund. Können Sie sich das vorstellen? Pfarrer Bissinger hat es 1831 als das schönste Dorf im ganzen Idsgrund beschrieben. So malerisch, dass Reisende damals einfach angehalten haben sollen. Unsere Grundlage heute, das sind Auszüge aus der Orts- und Kirchengeschichte von Klaus von Löffelholz, ganz neu, von 2025. Er kennt das Dorf ja seit seiner Kindheit, seit 1946, und er erinnert sich noch lebhaft an, naja, Bäcker, Metzger, Läden, 5 Wirtschaften sogar. Alles Dinge, die heute weg sind, sogar die eigene Pfarrstelle gibt seit 2019 nicht mehr. Herr von Löffelholz stützt sich dann natürlich auf wichtige Vorarbeiten, zum Beispiel die Chronik von Pfarrer Bissinger oder auch Forschungen von Dr. Isolde Meierhöfer. Sehr solide Basis also. Was wollen wir heute für Sie herausfinden? Wir wollen die wichtigsten Etappen, die Wendepunkte dieser langen Geschichte nachzeichnen. Es geht um Ritter, klar, um Burgen, Kriege, Glaubenswechsel und wie sich das Leben bis heute so verändert hat. Und oft im Mittelpunkt die Kirche St. Pankratius. Die hat ja über Jahrhunderte das Schicksal des Dorfes und seiner Herren miterlebt. Also, lassen Sie uns eintauchen.
Fangen wir doch mal ganz vorne an. Also die erste Erwähnung, die ist von 1232. Da hieß der Ort aber noch ganz schlicht Steine und gehörte kirchlich zu Ebern. Was interessant ist, die Itz, der Fluss, die war damals Grenze. Grenze zwischen den Bistümern Würzburg und Bamberg. Also zwischen zwei ziemlich wichtigen Machtzentren.
Ah, okay. Das erklärt sich ja einiges.
Ja. Und schon der Name des Adelsgeschlechts, Schott, der ist ungewöhnlich. Normalerweise war es ja umgekehrt, die Adligen nannten sich nach ihrem Sitz. Hier wohl nicht. Es gibt eine Theorie, die bringt den Namen mit irisch-schottischen Missionaren in Verbindung, die hier unterwegs waren. Möglich wär's. Das Wappen der Schotts jedenfalls schlicht, rot und silber. Die fränkischen Farben. Das deutet schon auf ein sehr, sehr altes Geschlecht hin. Hohes Alter, ja.
Klingt nach altem Adel, aber die Zeiten waren sicher nicht immer friedlich, oder?
Oh nein, ganz im Gegenteil, die Fulönzeiten waren rau. Da gibt's einen Heinrich Schott, der wird 1205 als Zeuge von König Philipp von Schwaben genannt. Und als dieser König dann 1208 in Bamberg ermordet wurde, große Sache damals, da gab's enorme Unruhe. Der Bamberger Bischof Egbert geriet sogar unter Verdacht und musste fliehen.
Und der Schott? War der da irgendwie verwickelt?
Das wissen wir nicht genau, aber es muss was vorgefallen sein, denn als Heinrich Schott starb, durfte er nicht in der Familiengruft im Kloster Banz beigesetzt werden, er war im Kirchenbann.
Kirchenbann? Das war ja die Höchststrafe quasi.
Absolut, das deutet auf ein wirklich schweres Vergehen hin. Erst 1234 durfte sein Sohn ihn dann dort bestatten. Aber nur gegen eine Sühneleistung.
Eine Sühneleistung? Was musste er tun?
Er musste Rechte an einer Sölde, das ist so ein kleiner Hof, in Lahm an das Kloster abtreten. Also, ja, eine Wiedergutmachung.
Kirchenbann, Sühne, das klingt nach ernsten Konflikten mit dem Kloster. Hat sich das fortgesetzt?
Und wie? Der Sohn, Heinrich II., baute kurz darauf eine Wasserburg an der Itz, Chauvin-de-Ove hieß die, angeblich auf Klostergrund. Das gab natürlich wieder Ärger. Gleichzeitig hat der Herzog von Andechs-Meranien ganz in der Nähe auch eine Burg gebaut. Der Abt von Banz hat sich bitterlich beklagt, seine Kirche sei inmitten von Wölfen.
Mitten unter Wölfen, das zeigt ja dieses ständige Ringen um Macht und Land. Adel gegen Kirche.
Genau das. Und 1239 hat man dann beschlossen, beide Burgen müssen weg, die werden geschleift. Das war so ein bedeutendes Ereignis, das wurde später sogar im Kaisersaal von Kloster Banz auf einem Deckenfresko verewigt.
Wow, im Kaisersaal, das muss ja was gewesen sein.
Ja, nach dem Aussterben der Andechs-Meranier wurde deren Gebiet dann aufgeteilt. Aber die Ritter hier im Idsgrund, wie die Schotts, die unterstanden direkt dem Kaiser. Die waren reichsunmittelbar.
Reichsunmittelbar. Was hieß das jetzt genau für die Schotts?
Das bedeutete, sie hatten keinen regionalen Fürsten über sich. Sozusagen eine direkte Linie zum Kaiser. Das gab ihnen natürlich einen besonderen Status. Und sicher auch einen gewissen Stolz. Am Kirchturm in Schottenstein, da gibt es bis heute ein Relief, das einen Ritter mit Fahne zeigt. Das ist genau dieses Symbol, ein Zeichen für diese Reichsunmittelbarkeit.
Verstehe. Okay, und wo haben diese Schotts dann genau gewohnt? Sie sagten ja, der Ort hieß erst Steine.
Richtig. Der Name Stein bezog sich wohl auf gleich drei steinerne Burgsitze im Oberdorf. Stellen Sie sich das mal vor, nicht nur eine Burg, sondern so eine Art kleine Festungslandschaft.
Drei Burgen. Welche waren das?
Also da gab's das alte Storchnest, das war wohl der älteste Teil. Reste von einem Turmhügel sind noch sichtbar. Dann das untere Schloss oder auch Weißes Schloss.
Okay.
Und dann das obere Schloss auf einem größeren Areal. Von denen sind heute natürlich nur noch Reste da oder spätere Bauten auf alten Fundamenten.
Aber man kann noch was sehen.
Ja, vor allem unter dem heutigen Schloss gibt's noch einen riesigen mittelalterlichen Gewölbekeller. Beeindruckend. Und geschützt war das Ganze durch eine Landwehr oberhalb vom Dorf, also Gräben und dichte Hecken.
Eine Landwehr, hat die was gebracht?
Die hat sich später im Krieg tatsächlich als ziemlich wirksam erwiesen, ja.
Und parallel zu den Burgen entstand dann die Kirche.
Genau, 1354 hat ein Lutz Schott eine Kapelle gestiftet, geweiht dem heiligen Pankratius. Der Altarraum, der Chor, der war im Erdgeschoss von einem massiven Turm. Und damit dieser Altar, wie üblich, nach Osten ausgerichtet war, musste man den Turm quasi hangabwärts an die Kapelle dranbauen.
Hangabwärts? Das klingt aber riskant für einen Turm.
Das war es auch. Das hat sich später noch gezeigt. Aber erstmal bekam Schottenstein ab 1358 einen eigenen Priester, wurde also praktisch eine eigene Pfarrei. Auch wenn man noch Abgaben an Eberns zahlen musste.
Aber die Zeiten blieben schwierig, sagten Sie.
Ja, sehr. Im späten 14. und frühen 15. Jahrhundert haben die Schotts sogar Kirchengüter eingezogen. Der Pfarrhof wurde zum Schafstall umfunktioniert. Pfarrer Bissinger schreibt später ziemlich bissig, diese Linie der Schotts sei wohl verarmt und dann ausgestorben. Die unrechtmäßig angeeigneten Güter hätten sie bis auf den Bettelsack gefressen. Ein hartes Urteil.
War das nur Gier? Oder steckte da vielleicht doch mehr dahinter? Sie erwähnten ja die schwierigen Zeiten allgemein.
Das ist ein wichtiger Punkt. Bissingers Urteil ist natürlich aus seiner Sicht geschrieben. Aber man darf nicht vergessen, das war die Zeit der kleinen Eiszeit, Missernten, Hunger. Und dazu kam die Pest um 1349. Das war eine Zeit großer wirtschaftlicher Not in ganz Europa. Das könnte schon erklären, warum ein Heinrich Schott bereits 1353 seine Burg dem Bischof von Würzburg als Lehen angetragen hat.
Ach so, er brauchte Schutz oder Geld?
Vermutlich beides. Ein Lehen, das war ja damals so eine Art Nutzungsrecht für Land oder eine Burg. Im Gegenzug schuldete man dem Lehnsherrn, hier dem Bischof, Treue und Dienste. Dieser wirtschaftliche Druck, der war sicher ein Faktor, warum die Schotts später auch Anteile verkaufen mussten.
Verstehe. Und das bringt uns dann zu einem neuen Geschlecht.
Genau. Zu den Liechtensteinern. Nach einem Überfall auf Schottenstein 1473 hat Hans Schott erste Anteile an einen Hans von Liechtenstein verkauft. Und die Liechtensteiner haben dann nach und nach weitere Güter aufgekauft, die den Schotten verlassen gewesen waren, wie es in den Quellen heißt. So wurden sie mit Patronatsherren.
Patronatsherren, was war da genau deren Aufgabe?
Als Patronatsherren hatten sie das Vorschlagsrecht für den Pfarrer. Und sie waren oft auch für den Unterhalt der Kirche und des Pfarrers mitverantwortlich.
Und die Liechtensteiner haben das dann auch gemacht?
Offenbar ja. 1567 haben sie zusammen mit anderen Adligen aus der Gegend beschlossen, eine neue Pfarrwohnung zu bauen und wieder einen geistlichen Fest anzustellen. Die Begründung in der Urkunde ist ziemlich bewegend. Damit die arme Gemeinde nun wieder mit dem heilsamen Worte Gottes geweidet. Da spürt man schon was.
Und der erste Pfarrer war dann evangelisch.
Ja. Rudolf Ley, die Reformation hatte also auch in Schottenstein Einzug gehalten. Und kurz darauf, so um 1571, hat Hans Schott seine letzten Anteile an die Liechtensteiner verkauft. Das war dann das Ende der Ära der Schotts in Schottenstein.
Und die Liechtensteiner prägten dann die nächste Epoche, nehme ich an.
Genau. Es gab dann zwei Linien, die teilten sich den Besitz. Eine saß im oberen, eine im unteren Schloss. Eine Linie profitierte von einer reichen Heirat. Die andere brachte mit Ernst Wilhelm von Liechtenstein eine ziemlich interessante Figur hervor. Der war europaweit gebildet, hatte auf Kavaliersreisen Spanien, Frankreich, England gesehen, war aber auch kriegserfahren. Später, nach der Zerstörung im Großen Krieg, zog er sich nach Welsberg zurück. Seine Leichenpredigt betont seine tiefe Frömmigkeit. Er soll bei jedem Wetter zu Fuß zum Gottesdienst nach Schottenstein gegangen sein.
Eine bemerkenswerte Persönlichkeit. Sein Enkel Wilhelm Ulrich hat dann das Schloss wieder aufgebaut, sagten Sie.
Richtig, der wird das obere Schloss wieder aufbauen. Aber vorher kommt eben dieser große Krieg, der Dreißigjährige Krieg. Und der hat Schottenstein ja offenbar besonders hart getroffen.
Ja, das klang schon an. Wie schlimm war es denn?
Man kann es sich kaum vorstellen. Es gibt zwar diese Zeichnung von 1626, da sieht das Dorf noch stattlich aus, so mit 120 Gebäuden. Aber die Idylle trog gewaltig. Der Krieg tobte ja schon seit 1618. 1632 gab es einen tragischen Vorfall. Schottensteiner Männer wollten dem überfallenen Nachbardorf Gleusen helfen und gerieten selbst in einen Hinterhalt. Viele sind gefallen oder in der Itz ertrunken.
Furchtbar.
Und im Herbst desselben Jahres, als Wallenstein Coburg belagerte, wurde Schottenstein von kaiserlichen Truppen, besonders den gefürchteten Kroaten, geplündert und verwüstet. Die Bewohner sind in die Wälder geflohen, viele wurden getötet. Es gab Geiselnahmen, ständige Bedrohung. Das war der Alltag.
Und das war immer noch nicht der Tiefpunkt?
Leider nein. Der absolute Tiefpunkt kam am 8. September 1634. Auf Befehl des Bamberger Bischofs, des alten Rivalen quasi, rückten Truppen an und brannten das Dorf systematisch nieder.
Systematisch?
Ja. 117 Häuser und alle drei Schlösser wurden zerstört. Nur die Kirche, das Pfarrhaus, eine Wirtschaft und die Mühle blieben verschont. Stellen Sie sich das mal vor.
Unglaublich. Einfach alles weg.
Der damalige Pfarrer, Georg Karoli, ist kurz darauf im Elend gestorben. Und das Kirchenbuch aus dieser Zeit, das spricht Bände. Von September 1634 bis 1645 gibt es fast keine Einträge. Nur 13 Taufen in 11 Jahren.
Nur 13? Das Leben war ja praktisch ausgelöscht.
Genau das. Eine unvorstellbare Katastrophe.
Gab es in dieser finsteren Zeit denn überhaupt irgendwelche, Lichtblicke oder besondere Ereignisse?
Kaum. Ein bemerkenswertes Detail vielleicht. 1640 wurde Georg Philipp von Zehmen in Schottenstein beerdigt. Er war Kommandant der Feste Coburg und mit den Lichtensteinern verwandt. Man warf ihm Verrat vor, weil er die Feste 1635 den Kaiserlichen übergeben hatte, obwohl der Befehl dazu wohl gefälscht war. In Coburg wollte man ihn jedenfalls nicht beisitzen. Also fand er seine letzte Ruhe hier, mitten in den Ruinen.
Selbst im Tod noch gezeichnet vom Krieg.
Ja. Und selbst in den letzten Kriegsjahren plünderten immer noch Truppen den Itzgrund. Bauern aus der Umgebung suchten immer wieder Schutz in den Trümmern von Schottenstein. Der Pfarrer Schunk von Watzendorf, der die Gemeinde notdürftig betreute, der schrieb ein Gebet ins leere Kirchenbuch. Herr, erbarme dich, denn wir sind fast dünne geworden.
Das sagt alles. Wir sind fast dünne geworden. Sehr eindrücklich. Gab es Hinweise, wie es danach weiterging? Kamen neue Leute?
Es gibt Vermutungen, ja. Familiennamenvergleiche deuten darauf hin, dass nach dem Krieg vielleicht Leute aus dem ebenfalls zerstörten Wildenheit nach Schottenstein gezogen sind, um die Lücken zu füllen.
Aber irgendwann kam ja dann der Frieden. Wie hat Schottenstein das erlebt? Wurde das gefeiert?
Oh ja. 1650 feierten die Überlebenden ein großes Friedensfest. Früh morgens versammelten sie sich in den Ruinen des unteren Schlosses zum Lobe Gottes. Der Patronatsherr Ernst Wilhelm von Lichtenstein, der lud die geschmückte Jugend zum Essen nach Welsberg ein. Er war tief bewegt und sagte zum Pfarrer, dieser unverhofften Gottesgüte habe ich mich nicht versehen. Er war einfach dankbar.
Das kann man verstehen nach all dem Leid.
Er bat dann darum, eine Chronik der Kriegsjahre in der Kugel auf der Kirchturmspitze zu verwahren. Aber wie eine tragische Pointe riss nur ein Jahr später ein Sturm diese Kugel herab. Und 10 Tage danach starb Ernst Wilhelm.
Ein trauriges Ende für ihn und für die Herrschaft der Lichtensteiner in Schottenstein. War das auch das Ende?
Es war der Anfang vom Ende, ja. Das untere Schloss, das blieb Ruine. Das obere Schloss wurde zwar ab 1648 von Wilhelm Ulrich von Lichtenstein wieder aufgebaut. Vielleicht sogar als eines der ersten Barockschlösser hier in der Gegend nach dem Krieg.
Immerhin etwas.
Ja, aber er hat sich dabei wohl massiv verschuldet. Und als er dann 1696 ohne männliche Erben starb, kam es zum sogenannten Heimfall.
Heimfall, was bedeutet das genau?
Das bedeutet, dass Lehen, also Schottenstein, mit all seinen Rechten und Pflichten, fiel an den ursprünglichen Lehnsherrn zurück. In diesem Fall war das Bistum Würzburg. Weil eben die Linie der Lichtensteiner im Mannesstamm ausgestorben war.
Und wie lief das ab? Kam da einfach einer und hat den Schlüssel geholt?
Nicht ganz. Ein Notar aus Coburg reiste extra an und vollzog die Übernahme mit einem faszinierenden uralten Ritual. Da wurde Feuer im Herd gelöscht, Türen auf- und zugeschlossen, ein Lehnstuhl umgedreht. Sehr symbolisch alles. Die Bauern mussten dann dem Bischof von Würzburg die Treue schwören. Für das Dorf war das natürlich ein tiefer Einschnitt. Der Verlust der Adelsfamilie, die über Generationen das Leben geprägt hatte. Die Identität war weg, sozusagen.
Verstehe. Und wer kam dann?
Danach wechselten die Besitzer des Schlosses häufiger. Erst ein Herr von Meusbach, dann ab 1705 die Familie von Greifenklau zu Vollratz. Einer von denen war sogar Fürstbischof von Würzburg. Aber das Kirchenpatronat, das lag bei einer anderen Adelsfamilie.
Und die Kirche selbst? Der Turm stand ja auf diesem riskanten Hang.
Genau, dieses Problem mit dem Abrutschen des Hangs, das blieb. Der ursprüngliche Ostturm von 1354, der wurde deshalb schon um 1500 abgetragen. Und auf der stabileren Westseite, also hangaufwärts neu errichtet, das war clever.
Ah, Sie haben ihn versetzt quasi.
Ja, genau. Dabei wurde der alte Eingangsbogen mit so einem Christuskopf als neuer Kircheneingang wiederverwendet. Anfang des 18. Jahrhunderts wurde dann auch das Kirchenschiff neu gebaut. Das alte war baufällig und dunkel geworden. Später bekam die Kirche dann auch eine Orgel. Aber der Hang machte trotzdem weiter Probleme. Im 18. Jahrhundert ist tatsächlich ein Teil der Friedhofsmauer, der Friedhof war ja um die Kirche, mitsamt Knochenresten in den Keller vom Pfarrhaus gerutscht.
Oh je. Nicht wirklich, oder?
Doch, ziemlich makaber. Daraufhin hat man dann den Friedhof an seinen heutigen Ort verlegt, verständlicherweise.
Das glaube ich. Und die Pfarreigrenzen, die haben sich auch geändert.
Ja, das war auch so ein Hin und Her. Erst als Schottenstein 1803 Teil des Königreichs Bayern wurde, kamen 1811 auch die Nachbarorte Welsberg und Bodelstadt wieder fest zur Pfarrei Schottenstein. Davor gab es jahrelangen Streit mit katholischen Pfarrern aus der Umgebung. Die haben versucht, Protestanten auf Höfen zu betreuen, die eigentlich zu Schottenstein gehörten. Pfarrer Bissinger nannte das ziemlich direkt Seelenraub.
Seelenraub, deutliche Worte. 1803 bayerisch, das war sicher auch ein wichtiger Einschnitt. Und dann kam ja Pfarrer Bissinger, dem wir so viel verdanken.
Ja, Johannes Ulrich Bissinger. Er kam 1824 und hat 1831 seine unglaublich wertvolle Chronik verfasst. Ohne die wüssten wir vieles nicht. Er hat sogar eine Kopie an einen Karl von Schott nach Stuttgart geschickt, einen Nachfahren der alten Schottensteiner Linie. Und der hat daraufhin seinen Herkunftsort besucht und 1834 Zeichnungen angefertigt. Die zeigen uns heute, wie es damals aussah, mit den Ruinenresten und dem wiederaufgebauten Schloss.
Toll, dass diese Zeichnungen erhalten sind. Und dann kam 1848, die Bauernbefreiung.
Genau. Die alten Lehnensrechte wurden aufgehoben. Die Bauern wurden endlich Eigentümer ihrer Felder und Höfe. Das war eine riesige Veränderung. Für das Schloss bedeutete das aber auch den Verlust wichtiger Einnahmen. Nach mehreren Besitzerwechseln hat dann 1887 wieder ein Nachfahrer, Max von Schott, das Schloss zurückgekauft. Der war damals württembergischer Kriegsminister.
Hat er sich gefreut, den Stammsitz wieder zu haben?
Ja, die Sanierung muss ihn ein Vermögen gekostet haben. Er soll es als die größte Eselei meines Lebens bezeichnet haben. Seine Tochter Clara hat dann aber bis 1946 im Schloss gelebt. Danach ging es an die heutigen Besitzerfamilien von Löffelholz und von Grundherr über.
Und wie ging es im Dorf selbst weiter? Sie erwähnten ja am Anfang diesen Kontrast zwischen, sagen wir, 1947 und heute?
Ja, das ist schon frappierend. Bis nach dem Zweiten Weltkrieg blieb die Struktur mit Landwirtschaft, Handwerk, den kleinen Läden relativ stabil. Aber dann kam der große Wandel. Die Dorfschulen machten dicht, die Kinder mussten in die neue Verbandsschule nach Bodelstadt, die Läden, die vielen Wirtschaften, der Bäcker, die Metzger, all das verschwand nach und nach. Genau das, was Herr von Löffelholz ja in seinen Erinnerungen beschreibt.
Ein Strukturwandel, wie er in vielen Dörfern stattfand.
Sicher. Die Kirche wurde in den 50ern innen umgestaltet. Vielleicht auch, weil weniger Leute kamen. Aber es gibt auch eine nette Anekdote aus den 70ern. Als der damalige Ministerpräsident Alfons Goppel mal auf der Schlossterrasse zu Gast war, war er vom Ausblick auf die unberührte Itz so begeistert, dass er die schon geplanten Flussbegradigungen stoppt hat.
Ach was, ein Glücksfall für die Natur heute.
Absolut. Dem verdanken wir heute dieses wunderschöne Landschaftsschutzgebiet im Itzgrund.
Schön zu hören. Und gibt es heute noch so etwas wie lebendige Traditionen, die aus dieser langen Geschichte entstanden sind?
Durchaus. Der letzte eigene Pfarrer hier, Eckhard Kolmer, der hat zum Beispiel das Fest der italienischen Nacht ins Leben gerufen, inspiriert von einer alten Mundartgeschichte. Und dieses Fest, das wird bis heute von der Dorfjugend organisiert und zieht immer viele Besucher an. Das zeigt ja, dass die Gemeinschaft lebt und sich engagiert.
Das ist doch ein schönes Zeichen.
Ja, finde ich auch. Aber die Zeit der eigenen Pfarrei, die endete eben doch 2019 mit Kolmers Ruhestand. Schottenstein wird jetzt von Lahm aus mit betreut. Das ist der Stand heute. Ein langer Bogen von der ersten Erwähnung bis jetzt.
Wirklich eine beeindruckende Reise durch die Zeit, die Sie uns da geschildert haben. Von den mächtigen Schotts und Lichtensteinern, durch Kriege und Zerstörung, den Verlust der Eigenständigkeit durch diesen Heimfall, die Veränderungen unter bayerischer Herrschaft bis in unsere Gegenwart. Und mittendrin immer wieder die Kirche St. Pankratius. Selbst auf schwierigem Grund gebaut und einmal sogar versetzt, aber doch immer ein Mittelpunkt geblieben. Ereignisse wie dieses Friedensfest 1650 oder auch die heutige italienische Nacht, das zeigt ja auch eine enorme Widerstandskraft und einen starken Gemeinschaftssinn, oder?
Absolut. Schottenstein ist wirklich ein faszinierendes Beispiel dafür, wie sich die große europäische Geschichte, also Feudalismus, Reformation, die großen Kriege, die Modernisierung, wie sich das alles im Kleinen in so einem Dorf widerspiegelt. Und es zeigt eben auch, wie unglaublich wertvoll solche lokalen Quellen sind. Bissingers Chronik oder die persönlichen Erinnerungen von Zeitzeugen wie Klaus von Löffelholz. Ohne sie wüssten wir das alles gar nicht so genau. Sie machen diese Geschichte für uns heute erst lebendig.
Und damit möchten wir Ihnen noch einen letzten Gedanken mitgeben. Pfarrer Polmer hat mal ein seltsames Gesicht beschrieben, das von einer Ecke des Kirchturms herunterschaut. Vielleicht streckt es ja dem Wind spöttisch die Zunge raus. Er sah darin ein Symbol, vielleicht Widrigkeiten mit Humor zu nehmen. Oder so ein selbstbewusstes Etsch, ich gehöre zur Kirche und das ist gut so. Was, so könnten Sie sich fragen, würde dieser steinerne Beobachter uns heute wohl raten? Im Umgang mit Wandel und all den Herausforderungen. Welche Geschichten schlummern vielleicht noch unentdeckt in den alten Mauern von Schottenstein? Denken Sie darüber nach. Bis zur nächsten Erkundung.